Zwei, die nicht ohne einander können und eine, die seit mehr als 10 Jahren dabei ganz genau zuschaut. So ungefähr könnte man ein bisschen geheimnisvoll zusammenfassen, worum es heute geht bei Erdfrequenz, dem Podcast der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Das eng aufeinander bezogene Paar besteht aus einem Baum und einem Vogel oder genauer gesagt einer Baumart und einer Vogelart. Und die Wissenschaftlerin, die sie erforscht, heißt Eike-Lena Neuschulz und ist heute hier zu Gast. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auch. Und weil wir bei Senckenberg sind, versteht es sich natürlich von selbst, dass es nicht nur um den einen Vogel und die eine Pflanze geht, sondern auch um Biogeografie, um komplexe Interaktionen und den Klimawandel und vieles mehr. Bevor wir in all das einsteigen, würde ich dir gerne ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, damit wir uns so ein bisschen nähern. Wer bist du eigentlich? Was arbeitest du? Wichtig ist, dass du einfach schnell dich entscheidest für eine oder die andere. Du darfst nicht beides sagen. Im Gespräch danach können wir dann gerne relativieren. Machst du mit?
Aha.
Dann geht's los. Botanik oder Vogelkunde?
Schwierig, da würde ich jetzt am liebsten beides sagen.
Nein, darfst du nicht.
Okay, dann sage ich botanische Vogelkunde.
Da geht's schon los. Eichhörnchen oder Eichelhäher?
Eichelhäher.
Kamerafalle oder Peilsender?
Peilsender.
Bergschuhe oder Bürostrickjacke?
Bergschuhe.
Winter oder Sommer?
Sommer.
Silberweide oder Zirbenkiefer?
Zirbenkiefer.
Anträge schreiben oder Statistiken auswerten?
Anträge schreiben, da ist Statistik mit dabei.
Schweiz oder Ecuador?
Ach, noch mal diese schwierigen Fragen. Ich glaube, die ecuadorianische Schweiz gibt es leider nicht. Auch schwierig. Na, ich sage mal Schweiz.
Okay. Eike-Lena Neuschulz hat ein Mitbringsel mitgebracht, was wahrscheinlich das Schönste, irgendwie anrührendste ist, was wir hier je hatten. Denn mir sitzt ein Vogel gegenüber, ein präparierter Vogel natürlich, auf so einem Ast und an so einem Plexiglasgestell. Und der ist ein bisschen größer, würde ich sagen. Also sieht dem Star gar nicht so unähnlich, weil er so gepunktet ist, aber ist deutlich größer. Ich weiß natürlich, was für ein Vogel ist, aber vielleicht erzählst du gleich mal, was es mit dem auf sich hat.
Das ist ein Tannenhäher, den ich mitgebracht habe, der bei uns, jetzt wenn wir hier in Hessen schauen, wir können ihn schon auch mal sehen, aber nicht sehr häufig tatsächlich. Wir sehen diese Tannenhäher sehr viel in den Alpen, wenn wir an der Baumgrenze unterwegs sind, in den richtigen Regionen. Aber Tannenhäher kommen auch in ganz Eurasien vor, also in Sibirien zum Beispiel. Dieser hier tatsächlich stammt aus Sibirien. Und dieser Vogel fasziniert mich, weil er ein enorm gutes räumliches Gedächtnis hat.
Aha, da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde gern zu dem konkreten Vogel dich noch fragen. Du weißt, woher der kommt. Ist
genau.
Das einer, den du selber irgendwie mal in irgendeiner Form, mit dem du zu tun hattest, gefangen hattest, besendet hattest? Weiß nicht.
Genau, den kenne ich schon sehr, sehr lange, seit meiner Kindheit. Mein Vater war Ornithologe, großer Naturschutzbiologe. Ich bin in einem Biologenhaushalt aufgewachsen, mache eigentlich mein Leben lang schon das, was ich jetzt so ein bisschen mache. Und dieser Vogel ist ein sibirischer Vogel, der irgendwann Sibirien verlassen hat, weil er kein Futter mehr finden konnte, weil die sibirische Zirbelkiefer auch mal Jahre hat, wo sie keine Samen, keine Zapfen produziert. Und dann gibt es sogenannte Invasionsjahre. Da fliegen sehr, sehr viele Tannenhäher in die norddeutsche Tiefebene. Ich komme aus Norddeutschland und irgendwann in den 80er Jahren gab es mal so ein Jahr und da sind sehr viele Tannenhäher dort gelandet. Mein Vater hat so ein oder dieses Exemplar hier gefunden, präpariert und genau, seitdem hängt das bei uns oder hing das bei uns zu Hause in der Vitrine. Früher wusste ich natürlich überhaupt nicht, dass ich irgendwann mal so eine enge Beziehung zu diesem Vogel aufbaue. Und dann hing er eine Zeit lang bei mir in der Küche, hier schon in Frankfurt. Und jetzt ist er in mein Büro umgezogen, weil ich ihn tatsächlich sehr oft irgendwo mit hinnehme. Der hat so eine eigene Transportbox und ja, der ist öfter mal mit dabei.
Das ist also sowas wie frühkindliche Prägung gewesen, dass du dich mit dieser Vogelart ausgerechnet so beschäftigt hast. Oder wobei, das ist gar nicht so richtig, oder? Also es gibt mehrere Unterarten. Ist der denn auch die Art oder Unterart? Musst du jetzt mal aufklären, mit der du dich jetzt beschäftigst in den Alpen?
Wenn man den hier genau anschaut, sieht man, dass er ein relativ dünnen, schlanken Schnabel hat. Also wenn man jetzt vielleicht nicht weiß, wie die normalerweise aussieht, denkt man, na, der ist doch ziemlich dick und kräftig, der Schnabel. Der braucht so einen dicken Schnabel, um Zapfen aufzuhacken, um die Samen daraus zu kriegen. Und diese Unterart hier ist die dünnschnabelige, also Macrorhynchos vom Tannenhäher. Das ist die sibirische Form. Die bei uns in den Alpen, an denen ich jetzt hauptsächlich arbeite, haben einen dickeren Schnabel. Es ist aber nicht so, also es gibt natürlich auch immer individuelle Unterschiede. Dann gibt es das eine Exemplar, was einen ganz besonders dicken Schnabel hat und eins einen besonders dünnen Schnabel. Und wir vermessen das tatsächlich auch bei den Vögeln, die wir heute fangen, die wir besendern, die wir beringen. Das wird alles gemessen, aufgeschrieben, notiert. Aber ja, man kann dann schon so eine Gruppe von Dünnschnabeligen und Dickschnabeligen auseinanderhalten. Und das hier ist ein sibirischer dünnschnabeliger Tannenherr.
Das heißt, es ist eine andere Unterart, aber dieselbe Art.
Genau, es ist eine andere Unterart. Wir haben 8, 9 Unterarten vom Tannenherr. Wir haben das mal genomisch auch untersucht vor ein paar Jahren anhand von Museumsexemplaren. Also wir haben zum einen die Exemplare vermessen, die Schnäbel vermessen, die Füße, den ganzen Vogel, Flügel und so weiter vermessen und haben aber auch genomisch geguckt, also haben genetische Proben genommen, auch aus Sammlungen, Blutproben zum Beispiel von Fängen irgendwo in Sibirien, die da gesammelt wurden. Das war eine Sisyphus-Arbeit, viele Leute anzuschreiben, die uns diese Proben geschickt haben. Und da haben wir das untersucht und es ist tatsächlich so, es ist eine Art, die sind alle relativ nah miteinander verwandt. Man kann so ein paar Untergruppen differenzieren, also eine, die da im Himalaya vorkommt zum Beispiel oder auch die, die bei uns in den Alpen vorkommt. Es gibt auch noch eine andere Art tatsächlich, eine dieser ist Multipunktater, heißt der, der ist dann abgespalten. Aber das ist nicht ganz so einfach und oft sind die Übergänge da fließend.
Das heißt, die Unterarten untereinander können miteinander Nachkommen haben, zusammenbrüten, wenn die sibirischen hier in den 80er Jahren in Massen, glaube ich, das ist dann so ein richtiges
genau.
Massenevent, ja,
genau.
Ankommen, dann kommen die hier gut zurecht und können mit denen, die schon da sind, auch sich irgendwie vermischen.
Ja, normalerweise in Norddeutschland finden wir eigentlich so keine Tannenherren in solchen Invasionsjahren schon. Es ist sehr selten, dass die sich treffen würden. Also es gibt da Bewegungen, aber dass die jetzt da reihenweise in den Alpen einfallen, das ist so nicht bekannt und genau, also das ist nicht ganz so trivial. Es ist rein theoretisch wäre es wahrscheinlich möglich, aber es passiert de facto nicht so häufig. Dann eher so an Verbreitungsgrenzen und da sind die Übergänge fließend.
Okay. Der Tannenherr ist, wenn ich richtig informiert bin, ein Rabenvogel. Er ist aber deutlich kleiner nochmal als ein Rabe. Also in der Größe irgendwo zwischen Rabe und Star, ne? So genau in der
190
Mitte.
190 Gramm ungefähr.
190 Gramm, wem das jetzt was sagt. Zwei so 100 Gramm Schokoladentafeln vom Gewicht. Und von der Größe so, weiß nicht, 20 Zentimeter oder wie groß ist der?
Ja.
Warum beschäftigst du dich jetzt ja wirklich schon sehr, sehr lange ausgerechnet mit diesem Vogel? Worum geht's?
Also der Hintergrund meiner Forschung ist schon auch sehr lange tatsächlich, sind die Interaktionen zwischen Pflanzen und Vögeln. Ich bin von der Ausbildung her Botaniker, also ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit Pflanzen. Und der Tannenherr ist einfach ein Paradebeispiel, wo wir diese Interaktionen untersuchen können, weil bei uns in den Alpen dieser Vogel nur die Samen einer einzigen Baumart frisst und im Prinzip von nichts anderem lebt. Das heißt, er hat eine ganz, ganz enge Beziehung, eine ganz enge Bindung an diese Baumart. Wenn wir uns einen Baum hier bei uns vorstellen, zum Beispiel eine Eberesche, die viele Früchte hat, dann kommen dann da die Stare und da kommen Ringeltauben und die Drosseln, ja, und eine Amsel. Und alle fressen die Früchte dieser Baumart. Das sind sehr, sehr komplexe Gefüge. Und in diesem Fall haben wir ein System, wo wir einen Baum und einen Vogel haben. Natürlich sind auch ein paar andere Partner involviert, aber im Prinzip funktioniert die Regeneration, die Etablierung, die Samenausbreitung von dieser Baumart nur über den Tannenherr.
Weil das Besondere ist, dass die Zapfen dieses Baumes nicht aufgehen. Ne? Also die Samen kommen nicht früher oder später von selber da raus und verbreiten sich irgendwie anders. Und wenn so ein Mäuschen das verschleppt, dann hilft es auch. Sondern es muss tatsächlich jemand kommen und diesen Zapfen aufhacken und die Samen befreien sozusagen und dann verbreiten. Und das macht dieser Vogel.
Richtig, genau. Die Samen sind eingeschlossen in diesen Zapfen. Normalerweise bei einer Kiefer, die wir hier haben, ja, da gehen die dann, knacken die auf, wenn es warm ist im Sommer, dann knacken die das Zapfenschuppen auf und die Samen fallen raus und werden mit dem Wind verbreitet. Bei der Zirbelkiefer ist es so, die Samen bleiben da einfach drin. Die Zapfenschuppen sind so fest zu, dass wir die auch selber, wenn wir mit Werkzeug daran gehen, gar nicht richtig rauskriegen. Die Samen sind darin eingeschlossen. Der Tannenherr macht das sehr geschickt mit seinem Schnabel, also der hackt die da raus. wenn wir das machen für unsere Experimente, legen wir die Samen und die Zapfen vor allen Dingen in Bottiche mit Sand und Lehm und Wasser. Und für mehrere Monate liegt das dann da drin und verrottet. Und dann kriegen wir die Samen raus, weil das sonst viel zu aufwendig wäre, die da irgendwie per Hand rauszupulen. Mhm. Und das ist das Spannende an dem System, dass wir wirklich zwei Partner haben, die ganz eng miteinander in Beziehung stehen. Und hier können wir solche Gefüge, wie so Interaktionen zwischen Partnern funktionieren, super gut untersuchen, weil wir es wirklich runterbrechen können auf nur zwei Key-Akteure, zwei Key-Player, die in diesem System eine Rolle spielen.
Mhm. Auf das Aufknacken würde ich gerade noch kurz zurückkommen. Wir verlinken Ihnen auch eine Sendung, in der du das für den Kika mal ausgezeichnet irgendwie aufbereitet hast. Diese junge Frau ist da mit dir mitgegangen. Nina und die wilden Tiere heißt die Sendung. Und konnte das alles sehen. Und da können Sie sich dann auch die Bilder angucken und den Tannenheer in Aktion sehen in ganz tollen Aufnahmen und so. Der holt sich ja Hilfe, ne? Beziehungsweise spannt die Zapfen zum Picken wie in so Wurzel. Schraubstöcke oder sowas ein, damit die nicht wegflutschen können. Genau. Und das nennt man auch irgendwie, hat das noch einen speziellen Namen.
Zapfenschmiede. Genau, Zapfenschmiede heißt das. Das heißt, die werden dann so irgendwo eingerollt. Also die können natürlich, die haben sehr, sehr scharfe Krallen an den Füßen. Die können den Zapfen damit gut festhalten, dass er nicht wegrollt. Aber sie klemmen die oft ein in Astgabeln, Baumstümpfe, überall, wo man den einfach so ein bisschen einklemmen kann. Und dann fangen sie an, den aufzuhacken mit einer wirklichen Wucht. Wird dieser Zapfen da bearbeitet und es dauert relativ lange. Und dann werden die Samen rausgeholt, einer nach dem anderen, und erstmal in so einem kleinen Kehlsack gespeichert. Die haben so einen Kropf. Da können bis zu 100 Samen drin sein. Also die Samen sind Pinienkerne, kennt man vielleicht. Die Pinienkerne sind ja so ein bisschen länglich. Ist von der Größe vielleicht ein bisschen länger, aber dafür ist so ein Zirbelkiefernsamen ein bisschen dicker. Und ja, vielleicht vergleichbar von der Größe.
Also 100 Stück sind dann schon so eine Handvoll.
Eine ganze Handvoll, genau. Und die haben dann so eine ganze Handvoll von diesen Samen in ihrem Kropf. Das sieht unglaublich aus, wenn man das, manchmal hat man Vögel, die wirklich so einen richtigen dicken Knoten, Knubbel am Hals haben. Und damit fliegen sie dann zu ihren Versteckorten, machen im Prinzip Ähnliches wie ein Eichhörnchen, verstecken die Samen im Boden. Merken sich, diese Verstecke sind extrem gut im Gedächtnis. 80% können sie sich behalten. Bei Eichhörnchen sieht das anders aus. Da wachsen dann überall Walnüsse im Garten, weil sie natürlich wieder vergessen haben, wo sie die Walnüsse abgelegt haben. Aber der Tannenheer ist da sehr effizient.
Das heißt, ich würde gerne noch mal ein bisschen sortieren. Diese Zapfen sind nur in einer kurzen Zeit reif, in der der praktisch ernten kann und die Samen rausholt. Das ist wann im Jahr?
Das ist im Herbst, also im alpinen Herbst, so August, September. Mhm. Ende September ist dann Schnee und da
also
ist auch
wirklich
alles
abgeerntet. Nur über ein paar Wochen?
Ja, 6 Wochen maximal, 4 bis 6 Wochen ungefähr.
Und du hast ja gesagt, der Tannenheer frisst dort eigentlich nur diese Samen. Genau. In schlechten Jahren sucht er sich wahrscheinlich auch mal ausnahmsweise was anderes, oder?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir machen das schon sehr lange, wir forschen das schon, wie du sagtest, seit 10, 12 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und da haben wir auch schon Jahre gehabt, wo es einfach fast gar keine Zapfen gab. Und interessanterweise waren die Vögel schon irgendwie noch da. Es war nicht so, dass wir gar keine mehr gesehen haben, aber sie waren extrem heimlich. In der Zeit, in der diese Zapfen geerntet werden, fliegen die hin und her und flattert einem da um die Ohren und haben eigentlich nur eins im Sinn, diese Zapfen und Samen da jetzt irgendwie so schnell wie möglich von den Bäumen zu kriegen. Und dann gibt es aber auch Jahre, wo fast gar nichts passiert. Wie das genau klappt, wie die dann das ganze Jahr überleben, wissen wir auch noch nicht so genau. Es kann sein, dass sie sich an Verstecke erinnern, die sie im letzten Jahr angelegt haben. So Samen bleiben schon so 1 bis 2 Jahre im Boden, bevor sie dann irgendwie schlecht werden oder verrotten. Das kann, also die können schon auf Verstecke zurückgreifen, die sie im letzten Jahr angelegt haben. Dann ist es auch sicherlich so, dass es eine hohe Wintermortalität gibt in Jahren, wo es wirklich wenige von den Samen und Zapfen gab.
Die Vögel überleben dann einfach nicht.
Gerade die Jungvögel, die vielleicht auch noch nicht so genau wussten oder die auch nichts haben, wo sie jetzt aufs letzte Jahr zurückgreifen können. Und dann ist auch beschrieben, dass sie eben das Gebiet verlassen und zum Beispiel ins Tiefland gehen, wo sie dann Haselnüsse ernten. Wobei wir sagen müssen, dass wir das jetzt in der Region, in Davos, in der Schweiz, wo wir seit langem arbeiten, nicht gesehen haben und also auch nicht beschrieben wurde, dass dann in den Jahren auf einmal überall in der Schweiz, im Tiefland, die Tannenhäre in den Haselnussbüschen leben. Also wir haben viele Nachforschungen betrieben, viel geguckt, gibt es jetzt ein erhöhtes Vorkommen von Tannenhähren in anderen Gebieten, und dem war nicht so. Also wie das genau funktioniert, wissen wir auch nicht.
Weiß man noch gar nicht.
Ja.
Ah, interessant. In diesem kurzen Zeitraum von 6 Wochen ernten die, in Anführungszeichen, diese ganzen Samen, verstecken die in einem relativ weitreichenden Gebiet. Du hast so eine Zahl auch irgendwie parat, ne? Wie viele Samen einen so ein Vogel verteilt und in Verstecken platziert. Wie viel sind das?
Ungefähr 100.000. Das sind ganz grobe Schätzungen. Also man zählt das jetzt nicht alles so explizit nach, aber es ist überschlagen worden. 100.000 Samen werden in ungefähr 20.000 Verstecken angelegt.
Und von den 20.000 Verstecken lebt er dann sozusagen den Rest des Jahres?
Mhm.
Also fliegt er wieder hin, holt sich so ein paar Samen jeden Tag?
Genau.
Oder so. Wie viel muss er denn fressen am Tag? Weiß man das?
Das ist eine gute Frage. Also er muss auf alle Fälle ein paar Samenverstecke plündern. Was ganz spannend ist, was ich immer sehr spektakulär finde, ist, dass er sein ganzes Brutgeschäft, also er brütet ganz früh im Jahr und er füttert die Jungvögel nur mit diesen Samen.
Das sind nicht so viele. Und wie viele Eier legen die? Wie viele Nachkommen hat so ein Paar?
Das ist eine total gute Frage. Wir versuchen seit geraumer Zeit die Neststandorte zu lokalisieren, um dann auch Jungvögel direkt schon im Nest zu besendern mit den Eltern, damit wir wissen, wie die das lernen, wie die zusammen unterwegs sind. Und es ist schlichtweg unmöglich, diese Nester zu finden, weil die irgendwie extrem gut getarnt sind. Die Kollegen, die Schweizer Kollegen von der Vogelwarte sind da dran, die sind eigentlich gescheitert in diesem Jahr, haben da eigentlich nicht so richtig viel, obwohl sie jeden Monat im Winter auch da waren, um das zu beobachten. Man weiß es gar nicht so genau. Wir sehen aber oft Familienverbände. Ich würde sagen, die haben im Schnitt 3, 4 Jungvögel. Aber ob das dann alle bis zum Ende schaffen, ist dann eher selten. Und das hängt natürlich auch immer an der Futterreserve, also wie viel Samen die haben, wie viel Vorräte sie haben und ob sie dann alle durchfüttern können oder nicht.
Wo bauen die denn ihre Nester, oder weiß man das auch gar nicht so genau?
Die bauen ihre Nester in Fichten oder gerne in Fichten, auch mal in Lärchen, relativ nah am Stamm, also richtig so im dichten benadelten Bereich, dass man sie sehr schlecht sehen kann. In den Lärchen geht es gut, die verlieren ja dann ihre Nadeln quasi. Da sieht man dann überall Neststandorte. Diese Nester wurden von uns auch beobachtet jetzt, von unserem Team, von den Schweizer Kollegen. Und dann fiel irgendwie auf, naja, die sind irgendwie alle leer. Also die bauen ihre Nester scheinbar auch und nehmen dann aber immer wieder Neues. Und wenn das nicht so gut klappt, ziehen sie auch mal um, also fangen an zu bauen, dann gehen sie dann auf ein anderes Nest, bauen mehrere Nester, und ja, es ist extrem schwer, das zu finden.
Aber auch interessant, dass die nicht in den Zirben bauen.
Ja, genau. Ja, die sind einfach auch nicht so dicht. Mhm. Die sind ja eher so locker, haben eher so einen runden Wuchs, und die schlafen auch sehr gerne in Fichten. Gehen dann in die unteren Lagen, schlafen in irgendeiner Fichte, sitzen am Fichtenwald, brüten im Fichtenwald, verstecken im Fichtenwald. Einige gehen sicherlich auch oben in die Zirben.
Okay. Das heißt, ihr besendet Vögel, um genau zu sehen, wo fliegt dieser eine Vogel hin und wo fliegt der andere Kollege hin. Wie kommen die wieder zurück zu den Orten, an denen sie schon waren? Wie sehen diese Sender denn aus und wie macht ihr das eigentlich? Also wie fangt ihr die auch?
Mhm. Wir fangen die ganz klassisch mit Japannetzen. Japannetze sind so ganz feinmaschige Netze, wo man sich selber auch sehr gut drin verheddern kann. Die werden für den Vogelfang genommen, also natürlich für den wissenschaftlichen Vogelfang.
Und die spannt ihr so
die quer wir, genau.
In der Gegend, also im Grunde am Boden senkrecht hoch.
Genau, die sind so 12 Meter lang, 2 Meter hoch, 3 Meter hoch. Und genau, die werden an so Stangen aufgehängt. Wir fangen sehr gerne an Wasserstellen, weil Tannenhähre scheinbar sehr, sehr viel trinken müssen zwischendurch. Die kommen also oft, wenn sie da ihre Zapfen ernten, an Wasserstellen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir an einer Wasserstelle fangen, kriegen wir sie relativ leicht. Im Idealfall ist es so, dass die Vögel das Netz nicht sehen. Wenn die Sonne so ein bisschen da drauf scheint, dann sehen sie es manchmal. Und die sind natürlich auch extrem clever, extrem schlau, einfach weil sie auch so gut sich erinnern können an Sachen. Sie merken sofort, wenn irgendwas nicht stimmt im Wald, schlagen Alarm. Da hatten wir große Bedenken und dachten, ob wir die nur wirklich fangen können.
Gibt es so einen Warnton, den die dann machen?
Ja, die haben so ein Krächzen. Das kann ich nicht so gut nachmachen.
Das wollte ich gerade fragen.
Die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Ja, ich kann schon viele Vogelstimmen nachmachen, aber der Tann hier ist echt schwierig, muss man sagen. Der hat einfach so ein Kra, 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 geht das die ganze Zeit. Wenn man da in dieser Verstecksaison unterwegs ist im Wald, hört man immer irgendwo einen Alarm. Und wenn sie irgendwie merken, irgendwas ist da komisch, dann schlagen sie Alarm, auch wenn da irgendwo ein Jäger im Busch sitzt oder so, ist es oft so, dass die Tannenhäre das Wild dann warnen, einfach indem sie Alarm schlagen. Und der ganze Wald horcht auf, weil sie dann merken, oh, der Tannenhäre hat Alarm geschlagen. Aber mit diesen Netzen ist es tatsächlich so, dass die das nicht merken. Die sind so fokussiert auf ihre Zapfenernte und ihre Samenernte, dass sie das nicht so richtig mitkriegen. Das ist unser Vorteil. Das heißt, wir müssen sie fangen, wenn sie eben ernten, wenn sie da beschäftigt sind. Wenn die Zeit da schon vorbei ist, ist es echt schwierig. Mein Doktorand hat jetzt gerade versucht, der ist gerade in der Schweiz, in Davos, ist gerade dabei und hat geflucht, dass die letzten zwei Vögel ewig gedauert haben, weil sie einfach nicht mehr so fokussiert sind auf ihr tägliches Versteckgeschäft. Mhm. Genau. Und wenn wir sie dann aber haben.
So, das heißt, die fliegen, weil sie es nicht sehen, in dieses Netz, verheddern sich. Ihr habt natürlich Genehmigungen, das darf nicht jeder machen.
Tierversuchsgenehmigungen, da gibt es eine ganze Biege an Genehmigungen, die man braucht dafür.
Ja. Und dann geht ihr hin, holt sie vorsichtig aus dem Netz raus.
Also wir rasen dahin, vielmehr. Wir laufen den Berghang hoch, wir beeilen uns, weil manchmal ist es so, dass sie sich dann doch befreien und wieder rausfliegen. Das heißt, man rennt, wenn man merkt, da ist einer drin. Rennt man los, spurtet den Hang runter oder hoch holt dann den Vogel raus. Auch das muss man üben, auch da braucht man Training und Schulungen und so, das machen wir jetzt nicht einfach so. Und das machen wir aber schon viele Jahre lang. Und dann kommen die in so einen kleinen Beutel, werden zunächst erstmal vermessen, ganz klassisch, wie ich schon gesagt habe, Schnabel zum Beispiel, die Füße, wie lang ist der Flügel, wie schwer ist der Vogel, das ist wichtig, um zu wissen, ob man einen Sender auf den Rücken setzen kann oder nicht, weil wir natürlich da auch Gewichtslimitierungen haben. So ein Sender darf nicht mehr als 3% des Körpergewichts zum Beispiel wiegen oder ich glaube eigentlich 5, aber wir gehen auf 3, um einfach sicher zu sein, dass wir den Vogel da nicht belasten.
Und die sind ja klein, ne? Die sind deutlich kleiner, noch deutlich kleiner als eine Streichholzschachtel. Wie lang ist so ein Sender? Und die wiegen nur ein paar Gramm, ne?
Die wiegen nur ein paar Gramm, 5 Gramm ungefähr. Vielleicht 2 Zentimeter maximal. Sie haben eine relativ lange Antenne, die schaut dann hinten raus oder manchmal sogar 2 Antennen. Die müssen wir so ein bisschen besonders umspannen, damit der Tannenherr die nicht mit seinem starken Schnabel einfach abknipst.
Ja.
Die kriegt bei uns so ein bisschen mehr, also so ein bisschen verstärkt, die Antenne. Und dann gibt es da noch so ein Gehäuse drumherum und ein kleines Solarpanel ist obendrauf. Mittlerweile arbeiten wir eigentlich nur mit Solarsendern, weil das tatsächlich so ist, dass die genug Zeit in der Sonne verbringen und die Sender dann auch über Jahre laufen. Was für uns natürlich sehr, sehr spannend ist, weil wir dann sehen können, ob die sich in ihrem Verhalten ändern, auch in ihren Vorlieben, wo sie verstecken. Das ist für uns sehr, sehr wichtig und das ist super, dass das mittlerweile funktioniert. Mhm. Also,
diese Sender haben dann wie so 2 Schlaufen, wie so Rucksackschlaufen, aber die kriegen die um die Beine oder wo werden die befestigt?
Genau, wir haben früher mal um die Flügel, es gibt mehrere Methoden, die man machen kann, entweder um die Flügel wie so ein Rucksack oder um die Beine wie so eine kleine Hose, wird das dann unten angezogen dann hält das fest, dann zieht man das an. Oft haben wir, wenn wir Batteriesender nutzen, auch so eine Sollbruchstelle, dass der Sender dann irgendwann auch wieder abfallen kann. Also das löst sich dann auf, wir schneiden das Band durch, nähen es wieder zusammen und unsere Naht löst sich dann irgendwann auf, weil die nicht so stabil ist. Bei Solarsendern, die bleiben am Vogel, weil wir natürlich über Jahre hinweg die Vögel dann begleiten können. Dann wird der besendet. Der kriegt natürlich auch noch einen Ring, das ist auch wichtig an dem Fuß, wie so ein Personalausweis. Das ist bei jeder Fangaktion Standard, dass wir dann auch wissen, wenn wir zum Beispiel einen Vogel später mal wieder fangen, der hatte den mal einen Sender, den hatten wir schon mal, oder der hatte einen Sender, der hat den Sender jetzt nicht mehr, er hat keine Schürfwunden an den Flügeln, da können wir dann auch so ein bisschen schauen, dass das gut funktioniert. Mhm. Wir haben mittlerweile ein paar Vögel gefangen, die wir auch schon mal besendet hatten. Und das ist sehr gut, dann einfach zu wissen, dem Vogel geht es nach wie vor gut. Der Sender hat keinen großen Einfluss auf den Vogel, auf das Verhalten vom Vogel.
Genau. Was ich ganz interessant fand zu sehen, auch in diesem Kika-Beitrag, ist, dass die sich nicht so richtig wehren, ne? Mit diesem starken Schnabel würde man ja erwarten, dass die anfangen, sich auch einfach, also dir in die Hand zu picken, versuchen diesen Sender, wenn du ihn ranmachst, irgendwie abzukriegen oder so. Aber der ist tiefenentspannt gewesen, stimmt. Zumindest bei der Aufnahme.
Genau, ja, also es gibt immer individuelle Unterschiede, das notieren wir mittlerweile auch. Also manchmal hat man Vögel, die dann doch ein bisschen mehr zappeln als andere, also die so ein bisschen nervöser sind. Allerdings muss man generell sagen, ist so ein Tannenhirsch schon extrem ruhig. Der lässt es einfach über sich ergehen. Manchmal hat man auch Vögel, wo man denkt, oh, geht's dir noch gut? Die sind dann so, die verfallen so in eine entspannte, so apathisch, dass man dann erstmal guckt und dann merkt man, ach ja, nee, alles gut. Der hat sich einfach nur so ein bisschen fallen lassen. Genau, das ist aber sehr unterschiedlich. Also wenn man mit anderen Vögeln arbeitet, ich mache hier in meiner Freizeit, helfe hier in Frankfurt zum Beispiel dabei, Steinkreuze zu bringen und die Jungen mir anzugucken. Und da gibt es auch immer sehr, sehr eine große Spannbreite. Und da hat man tatsächlich auch welche, die wirklich bissig und aggressiv sind. Und beim Tannenherr hat man das selten. Mhm. Die sind eigentlich eher so, ach, lass es vorübergehen. Und dann ist auch alles wieder gut. Und es geht schnell. Es sind 10 Minuten maximal, die wir dafür brauchen.
Du hast ja schon gesagt, das macht ihr schon seit ein paar Jahren. Wie viele Vögel habt ihr denn besendet? Von wie vielen gibt es inzwischen diese Daten? Wo fliegen die wann hin? Und wie genau ist denn das eigentlich?
Mhm. Also wir haben 2015 angefangen, tatsächlich schon eine ganze Weile her, mit den ersten Sendern. Und am Anfang muss man immer ausprobieren, welcher Sender funktioniert. Kriegt man dann den Kontakt zum Vogel? Es ist so, dass wir hinterher mit einer Antenne hinter dem Vogel herlaufen, um Kontakt zu dem Sender aufzunehmen mittels VHF. Das heißt, es ist nicht so, dass die Daten dann irgendwie an den Satelliten geschickt werden und wir haben es auf dem Handy. Es gibt auch ein paar Sender, die wir jetzt mittlerweile so austesten. Das geht auch ganz gut, aber die meisten Sender sind so, dass man hinterherlaufen muss und dann Kontakt mit dem Vogel aufnehmen muss und dann kann man die Daten runterladen. Und wenn man im nächsten Jahr wiederkommt, im Winter ist es schwierig, da ist da so viel Schnee, Lawinengefahr, da sind wir selten dort oben. Aber dann kommt man im nächsten Jahr wieder und dann lädt man die ganzen Daten runter, die im Rest des Jahres auch gesammelt worden sind, im Winter.
Ah, die sammelt der Sender.
Die das sammelt heißt, die der sind Sender, nicht verloren genau.
Und ihr habt nicht nur Daten für den Moment, in dem ihr mit der Antenne irgendwo im Wald rumlauft, sondern
man lädt das runter, aber die sammelt der Sender, der merkt sich das im Prinzip. Und da muss man am Anfang immer so ein bisschen testen, funktioniert das, mit welchem System. Das heißt, die ersten Jahre waren mit ganz wenig Sendern und ganz viel testen und unterschiedliche Systeme ausprobieren. Und so seit 2017 haben wir ungefähr so unsere Lösung gefunden und machen die eigentlich bis heute das gleiche System, was wir dann nutzen. Und mittlerweile haben wir über 100 Tannenhähre besendet, haben Daten von über 100, ja, jetzt die Saison war auch schon, also 130 haben wir mittlerweile besendet. Die Sender, manchmal ist es so, dass sie nur 2 Wochen gute Daten liefern und dann technischer Defekt, was auch immer, irgendwas funktioniert nicht oder Sender ist, ja, weiß ich nicht mehr aufgeladen, weil zu wenig Sonne schien oder so. Das passiert auch. Oder der Vogel ist vielleicht abgewandert oder der Vogel ist gestorben. Das kann natürlich auch sein, gerade bei Jungvögeln, relativ hohe Mortalität. Aber wir haben tatsächlich jetzt auch einige Vögel, die wir schon das dritte Jahr über begleiten und die zuverlässig Daten liefern.
Das ist ja ein irrer Aufwand, den ihr da betreibt. Was macht ihr mit den Daten? Warum? Was ist die Fragestellung oder sind die Fragestellungen dahinter? Warum betreibt man diesen Aufwand?
Genau, da gibt es natürlich eine ganz konkrete Fragestellung dahinter, sonst würde man das nicht tun, außer dass man natürlich fasziniert ist von diesen Vögeln und es einfach fantastisch ist, sie in der Hand zu halten, zumindest für einen kurzen Moment. Wir untersuchen damit ganz genau, wo die Vögel die Samen hinbringen. Denn das ist extrem wichtig, wenn wir uns überlegen, was passiert zum Beispiel unter Klimawandel, wenn es Verschiebungen gibt. Wir sehen heute in den Alpen sehr, sehr gut, dass Pflanzen ihre Verbreitungsgebiete den Berg hinaufwandern. Ja, es ist nicht mehr so lange Winter, das sagtest du vorhin schon. Es ist klimatisch vielleicht günstiger. Die Bäume wandern oder Pflanzen kommen immer weiter oben am Berg vor. Und bei der Zirbelkiefer ist es so, sie kommt da wirklich nur hin, wenn der Tannenherr seinen Job tut. Und deshalb untersuchen wir das so genau, um einfach so ein bisschen abschätzen zu können, welche Rolle spielen solche Interaktionen, welche Rolle spielen solche Interaktionspartner auch in der Antwortfähigkeit auf den Klimawandel von Pflanzenarten.
Also wenn man so landläufig sagt, ja, Klimawandel, es wird wärmer, es liegt weniger Schnee, die Waldgrenze verschiebt sich nach oben, Dann fragt ihr, ja, wie tut sie das eigentlich? Und im Fall dieses Baumes geht es halt gar nicht von selber. Das kann der Baum irgendwie nicht beeinflussen, sondern das muss dieser Vogel leisten.
Genau.
Und ihr guckt, verstecken die ihre Samen auch da oben oder verschiebt sich auch das?
Also wir machen quasi zwei Sachen. Ich habe gesagt, ich bin auch Botaniker. Wir machen also auch sehr, sehr viele Experimente mit dieser Pflanze. Aussaatexperimente, Keimungsexperimente. Wir spielen Tannen her und bringen die Samen nach oben. Und schauen, können sie da eigentlich wachsen und wie lange können sie dort wachsen. Das ist die eine Sache. Zum anderen gucken wir uns an, wo bringt der Tannenherr genau die Samen hin. Und da sehen wir, dass er eine Vorliebe dafür hat, die Samen eher nach unten zu bringen, in untere Lagen. Und da kommen wir wieder zu dem Schnee. Wie gräbt er die denn eigentlich aus? Und im Winter, wenn da oben so viel Schnee liegt, da liegt wirklich lange Schnee. Ende September bis Ende, ja eigentlich Anfang Juni. Ist die Zeit mit wirklich tiefer Schneedecke, da können wir dort nicht arbeiten, wir können unsere Experimente nicht anlegen, weil wir einfach durch diese Schneedecke nicht durchkommen. Eine wirklich lange Zeit. Und viele Vögel haben ihre Versteckgebiete ungefähr 8 Kilometer entfernt im Tiefland, oder nicht im Tiefland, aber in etwas tieferen Lagen, und da reichen ja schon so ein paar hundert Höhenmeter aus, wahrscheinlich, weil sie dort weniger Schnee haben im Winter und besser an ihre Verstecke drankommen. Aber, und deshalb machen wir das auch in so einem großen Stile und fangen wirklich viele Vögel. Ich habe einen Doktoranden, der Valentin, der jetzt gerade im Feld auch noch ist, der hat rausgefunden vor ein paar Jahren, dass es tatsächlich zwei Typen von Vögeln gibt. Es gibt die einen Vögel, die fliegen 8 Kilometer richtig weit, haben dort ihren Versteckort, legen ganz tief ihre Samenverstecke an. Und andere Vögel, die bewegen sich eigentlich gar nicht. Die sitzen dort oben in diesem Zirbelkiefernwald und verstecken an Ort und Stelle. Haben natürlich viel kürzere Distanzen, die ernten und verstecken, dort wo sie sind. Aber die müssen natürlich irgendwie den Winter dort oben überstehen. Und wie das genau funktioniert, wissen wir auch nicht, wie sie das machen. Ist es beschrieben, dass sie sich durch den Schnee graben können, so 1,5 Meter Schneetunnel. Aber irgendwann ist da natürlich auch eine Grenze gesetzt. Sie verstecken sehr gerne an Baumstümpfen oder an Bäumen. Vielleicht, weil sie sich das besser merken können, wegen der Orientierung, aber auch, weil dort wahrscheinlich viel weniger Schnee liegt. Wenn man sich so einen Baum anguckt, dann ist es oft so, dass das richtig so einen Kegel gibt und am Stamm ist dann der Schnee im Prinzip nicht, weil natürlich das von oben abgehalten wird. Das kann auch ein Vorteil sein, warum sie gerade so an Baumstümpfen oder an rund um Bäume verstecken.
Was man ja sagen muss, ist, die verstecken in jedem dieser kleinen Verstecke, also maximal eine Handvoll, ne? Samen. Das heißt, es ist nicht wie bei so einem Hamsterbau oder so, wenn er ein Versteck gefunden hat, dann frisst er sich die nächste Woche da irgendwie durch.
Genau. Nee.
Sondern er muss jeden Tag mehrere dieser Verstecke, die im Zweifel unter 2 Meter Schnee liegen, finden und wieder ausgraben, um satt zu werden.
Genau. Ja, weil das Risiko ist einfach zu groß. Wenn dieses Lager dann von der Maus entdeckt wird, dann ist es weg. Es gibt natürlich auch viel Prädation, also viel Samenfraß durch Nagetiere, Eichhörnchen, alles gräbt da quasi und frisst viel weg. Wir haben in unseren Experimenten können wir das sehr gut messen, weil wir wissen genau, wie viel Samen wir in unseren Experimenten anlegen, wie viel Samen wir dort sehen. Und wir gehen dann nach ein paar Monaten wieder hin und gucken, wie viel sind noch da und zählen tatsächlich jeden einzelnen Samen nach und merken dann, oh, alles geplündert, ja, 80% in den unteren Höhenlagen, wo die Zirbelkiefer vorkommt, also die hat ein sehr schmales Verbreitungsgebiet in den unteren Höhenlagen, werden 80% durch Nagetiere aufgefressen. Also da ist wirklich viel.
Für die Verbreitung dieses Baums ist es ja eigentlich nicht besonders effektiv, ne? Also einerseits hast du gerade schon gesagt, gibt es irgendwelche Nagetiere, die diese Samen auffressen. Andererseits macht der Tannenherr jetzt ja eigentlich, um sie auch zu fressen. Und nur die, die er irgendwie nicht findet oder nicht holt oder so und die dann auch noch keimen und anwachsen, werden wirklich zu den nächsten Bäumen. Also eigentlich ist es nicht so eine richtig effektive Art, sich zu verbreiten, oder?
Ja, also man muss dazu sagen, für den Tannenherr ist es völlig klar, der denkt nicht an das Fortbestehen, die Zukunft der Arve, der Zirbelkiefer, ja, Arve heißt sie in der Schweiz, der denkt an sich selber und daran, wie er den nächsten Winter übersteht. Der hat sein eigenes Interesse. Für die Zirbelkiefer klingt das so ein bisschen blöd, an so einem Baum an so einem Vogel zu hängen, der im Prinzip völlig andere Interessen hat als man selbst. Auf der anderen Seite können diese Bäume extrem alt werden. 500, 1000 Jahre sind überhaupt gar kein Problem. Und innerhalb dieser Zeit braucht man wirklich nur einen einzigen Samen, der es schafft, zu einem Baum zu werden, um eine Population, um so einen Bestand aufrechtzuerhalten. Das muss man sich mal rechnerisch überlegen. Es braucht wirklich nur einen einzigen Samen. Und so ein Riesenbaum produziert extrem viele Samen im Jahr. Und wenn es dann einer schafft, dann reicht das. Und so funktioniert das System. Also ist
okay, das ist die Theorie, wenn die Zirbe unangetastet sozusagen wäre, was sie ja nicht ist. Es ist ja auch so eine Art Innenbaum ein bisschen in der Nutzung geworden. Ich habe gelesen und ich habe auch selber damit irgendwie schon mal in irgendwelchen Möbelläden oder so Kontakt gehabt. Dieses Holz gilt offensichtlich als schlaffördernd, weshalb Betten daraus gebaut werden und diese Späne verkauft werden und das Öl und man macht auch noch Schnaps draus und Gin und ich. Das heißt, sie wird irgendwie zunehmend genutzt und ist ja auch aus anderen Gründen so ein bisschen verdrängt, ne, wenn Almen gerodet werden oder so. Also wie geht's eigentlich diesem Baum, den ihr da so im Fokus habt?
Es soll den Herzschlag minimieren. Also wenn man Zirbenduft einatmet, dann soll es den Herzschlag senken. Deshalb gibt es also die große Mode, dass man so im Zirbenbett schläft.
Weil wir alle so gestresst sind.
Genau, weil wir alle so gestresst sind, genau, dass man runterkommt. Ja, die Bestände, in denen wir da arbeiten, da wird nicht gerodet. Also da geht, da wird nichts abgeholzt. Es ist tatsächlich so, dass das natürlich vor vielen Jahren wurde massiv, da wurden Bäume rausgenommen und so weiter. In der Region, wo wir arbeiten, ist es so, dass das ist oft Privatland, auf dem wir arbeiten, wo wir unsere Experimente anlegen, das sind Privatbesitzer, die haben alle so einen ganz schmalen Streifen, der von oben vom Berg bis nach unten geht. Also es sind dann nur so ein paar Meter im Prinzip Landbesitz, aber es geht von ganz unten bis nach ganz oben. Und die Idee dahinter war, dass man den Besitzern, den Waldbesitzern gesagt hat, die unten meistens ihre Hütte hatten, wenn du den Wald oben abholst, dann hast du das Problem mit der Lawine auf deiner Hütte.
Die Lawine auf deine Hütte.
Auf deine Hütte, genau. Und deshalb ist ganz interessant, das sieht man heute noch, also dass die Landbesitzer einfach so einen schmalen Streifen haben. Und da hatte man schon so ein bisschen so eine kleine Sicherheit, dass nicht alles abgeholzt wird. Natürlich wird oben extrem viel beweidet, Almwirtschaft, und auch das spielt eine Rolle in der Etablierung, gerade in dieser frühen Etablierungsphase der Kiefer. In den Gebieten, in denen wir da arbeiten, wird nicht geholzt. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was jetzt kommerziell so betrieben wird, dann eher aus Anpflanzungen stattfindet. Man kann die natürlich auch kultivieren. Sie wächst extrem langsam, das muss man sagen. Aber da oben an der Baumgrenze noch viel, viel langsamer, weil die Bedingungen da sehr harsch sind. Sie kann auch in wärmeren und in klimatisch nicht ganz so extremen Bedingungen wachsen. Das macht sie auch gerne. Sie ist halt konkurrenzschwach. Deshalb kann sie sich durch die Fichte im normalen System nicht durchsetzen. Aber wenn man sie kultiviert und dann Holz für die Holzgewinnung, dann geht das natürlich auch in tieferen Höhenlagen oder in kontrollierteren Bedingungen.
Also wenn du sagst, die wächst extrem langsam, das fand ich auch wieder in diesem Fernsehbeitrag so interessant, da zeigst du ja eine, die du selbst praktisch gepflanzt hast, oben an der Baumgrenze, vor, ich weiß nicht, sag nochmal wie vielen Jahren.
Vor 12 Jahren.
Und die ist winzig. Also das sind so 5 Zentimeter oder so, ne?
Ja, genau, die ist winzig. Die hält sich wacker. Die müssen es erstmal schaffen, sich da zu etablieren. In den ersten Jahren sterben ganz, ganz viele von diesen kleinen Keimlingen. Und dann, wenn sie da stehen, dann stehen sie da und warten im Prinzip.
Aber bis man da landläufig von einem Baum sprechen würde, vergehen ja also viele Jahrzehnte, ne? Wenn wir hier so Keimlinge von Kiefern oder auch Buchen oder sowas im Wald sehen, dann geht es ja echt schnell, dass die einigermaßen hochkommen.
Genau, die da wächst langsam. Ewig. Also auch, die braucht auch mindestens mal 40 Jahre, um den ersten Zapfen zu bilden. 40 bis 80 ungefähr. Also das ist wirklich so ein kleiner Dinosaurier. Die hat
ich will
einfach
dir nicht
ganz
zu nahe treten,
andere.
Aber das erlebst du für diese eine, die du da gepflanzt hast, selber nicht mehr.
Nee, ja, wahrscheinlich nicht. Genau. Ja. Also ich habe auch noch ein paar andere gepflanzt, bei denen die sind dann vielleicht so, sagen wir mal, 20 Zentimeter hoch und genauso alt. Also es kommt extrem auf den Standort drauf an, wo sie stehen. Die muss ich erstmal etabliert haben, aber wenn es dann doch klimatisch ein bisschen günstiger ist, vielleicht an einem Felsen, wo man geschützt wächst, oder in Vegetation, ja, in so einem dichten Wacholdergebüsch, wo auch keiner gerne reingeht und irgendwie frisst, keine Kuh oder ja, wo Beweidungsdruck dann nicht so eine Rolle spielt, da können sie dann schon auch ein bisschen schneller wachsen. Und wenn man die jetzt irgendwo im Garten pflanzen würde, dann braucht die auch nicht ganz so lange. Aber man muss einfach immer sagen, da oben an der Baumgrenze, da ist die Vegetationsperiode einfach extrem kurz und dann dauert das halt einfach lange.
Dann frage ich mich jetzt schon, also wenn das alles so langsam ist und der Klimawandel aber ja relativ beachtlich voranschreitet, kann man zurzeit sehen, welche Rolle spielt dann möglicherweise die Zirbe? Also wir hören das auch in Wäldern in den Mittelgebirgen hier in Deutschland oder so, ne, dass alle drüber nachdenken, welche Bäume können wir denn jetzt zukünftig pflanzen, damit es uns nicht geht wie mit der Fichte, die jetzt überall wegen des Borkenkäfers und der Dürre tot ist und die ganzen Hügel sind im Grunde entwaldet. Welche Rolle spielt die Zirbe dann möglicherweise in den Alpen der Zukunft? Kann man sowas sagen? Also wenn das doch das ist, was ihr eigentlich untersucht, ne? Wie wird die da oben verbreitet? Verschiebt sich irgendwie die Waldgrenze? Welchen Anteil hat der Vogel daran?
Also die Zirbelkiefer ist eine der Baumarten in Europas mit dem kleinsten Verbreitungsgebiet. Also es ist eigentlich super selten in dem Sinne und jetzt für den europäischen Maßstab auch nicht relevant, würde ich sagen. Also ist tatsächlich ja so eine Baumart, wo man sagen muss, die ist jetzt nicht wie die Fichte oder die Kiefer oder so, wo man sagt, die flächendeckend und wenn da irgendwas passiert, dann fällt alles auseinander. Warum wir das untersuchen, ist auch gar nicht unbedingt, um jetzt Vorhersagen zu machen, welche Bäume müssen wir in der Zukunft pflanzen, sondern es geht uns vielmehr darum zu verstehen, inwiefern bei solchen Verschiebungen, bei klimatischen Veränderungen spielen solche Prozesse eine Rolle. Da hängen viele Partner dran. Da hängt der Tannenheran dran, der seinen Beitrag leisten muss, damit die Zirbe oder die Zirbelkiefer wandern kann. Da hängt die Mykorrhiza dran im Boden. Auch das haben wir schon untersucht. Also die Pilze
Was
im
so kleine
Boden.
Pilze sind,
Genau.
die um die Wurzeln wachsen, ohne die sie auch nicht kann.
Genau. Ohne diese Pilze kann diese Baumart auch nicht wachsen. Und die Frage ist, wenn dir jetzt das alles in sich nach oben verschiebt, sind die Pilze da oder sind die Pilze nicht da? Das sind so Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir dann ableiten können für andere Systeme, die vielleicht noch viel, viel komplexer sind und viel komplizierter und viel mehr Akteure dabei haben. Passieren solche Gefüge, wenn sich da jetzt irgendwas verschiebt? Das heißt, wir messen seit Jahren die Temperatur mit so kleinen Knopfzellen, so Eye-Buttons, diesen ganzen Hang, diese ganzen Hänge haben wir gepflastert mit diesen Eye-Buttons, die jedes Jahr wieder ausgegraben werden, wieder ausgebracht werden, ausgelesen werden, um genau zu wissen, wie ist das Mikroklima, wie ist der Standort, kann die dort wachsen, kann sie dort nicht wachsen. Wir gucken, wie viel wird gefressen durch Nagetiere. Wir haben auch Studien, wo wir uns anschauen, wie viele Nagetiere sind da überhaupt, wer ist da, wer frisst was. Wir schauen uns an, wo fliegt der Tannenher hin und versuchen so dieses Puzzle zusammenzubringen, um besser zu verstehen, was solche Verschiebungen denn eigentlich bewirken und ob Partner da mitgehen können oder ob Partner damit nicht mitgehen können.
Also es ist sozusagen kein Modellorganismus, sondern eine Modellpartnerschaft, die ihr
Genau.
versucht, mal komplett zu
Modellsystem.
durchdringen, ein Modellsystem, um es auf andere Systeme, die unter Umständen noch komplexer sind, zu übertragen. Das verstehe ich. Eine Frage, bevor wir dazu kommen, wie man das überträgt und auf was ihr das übertragen wollt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Leute vor Ort das extrem betrifft natürlich und die das interessant finden. Inwiefern sind die involviert? Also so ein Bauer, der da so ein Handtuchstück den Hang hoch hat, machen die mit oder kommen die vorbei und gucken, was ihr da macht und wollen die Daten haben oder wissen, wie in 20 Jahren das oben auf ihrem Hang aussieht?
Ja, wir versuchen die natürlich immer sehr stark mit zu integrieren. Also angefangen davon, dass wir immer einmal im Jahr so ein Newsletter rausgeben an alle Landbesitzer, alle Akteure, die irgendwie uns irgendwann in den letzten 12 Jahren mal angesprochen haben und gesagt haben, was macht ihr denn da? Dass wir einfach immer informieren, was wir da tun, warum wir auch so komische Aufbauten da haben. Diese Experimente bleiben natürlich dann das ganze Jahr über da. Das betrifft natürlich auch die Leute, die da oben ihre Kühe haben, die dann immer Sorge haben, dass die irgendwo reintreten können. Wir versuchen das natürlich dann so zu machen, dass das natürlich nicht passiert. Es ist eher andersrum, dass die Kühe unsere Experimente zertrampeln. Das passiert auch relativ häufig. Also sowas machen wir natürlich schon, wenn wir publizieren, haben wir oft Pressemitteilungen, die sind dann in den örtlichen Zeitungen. Das schlägt bei uns hier tatsächlich immer gar nicht so ein, weil niemand diesen Vogel so richtig kennt. Aber der Tannenher ist der Wappenvogel des Schweizer Nationalparks. Jeder kennt diesen Vogel in der Schweiz. Das heißt, wir sind in jeder Lokalzeitung mit großen Bildern und informieren quasi darüber, was wir machen. Ja, was wir erforschen. Ich habe öfter mal Vorträge im Schweizer Nationalpark, auch für Touristen, die dann kommen und sich für dieses System interessieren, auch die Zirbelkiefer. Kennen viele einfach, weil sie natürlich so knorrig wächst und einfach so eine Charakterbaumart ist. Mhm. Und natürlich jetzt total im Trend aufgrund ihres Harzes und des Duftes und des Geruchs.
Ist das eigentlich ein Mythos, genau, oder stimmt das? Weiß man das überhaupt?
Also soweit ich weiß, ist es ein Mythos. Mhm. Es riecht super angenehm. Ich finde es auch total angenehm. Wenn ich meinen Rucksack aufmache, ist ganz interessant, also auch wenn ich das ganze Jahr hier über im Taunus wandern gehe, wenn ich meinen Rucksack aufmache, rieche ich diese Zirbelkiefernadeln. Auch meine Wanderschuhe in dieser Tüte, wo meine Wanderschuhe drin sind, die riechen nach Zirbelkiefernadeln.
Weil du so stark harzt auch.
Und ja, das ist so ein ganz charakteristischer Geruch. Mhm. Also ich kenne von früher so aus Norddeutschland wie Kiefernwälder zum Beispiel riechen, die riechen auch, haben auch einen ganz eigenen Geruch, also diese trockenen, sandigen Kiefernwälder. Und diese Zirbenwälder, das nimmt einfach alles diesen Geruch an. Und also es wirkt beruhigend, das denke ich schon, auch einfach so aus psychologischer, aber wissenschaftlich bewiesen ist, glaube ich, nicht, dass es tatsächlich den Herzschlag reduziert.
Ein guter Marketing.
Ja, absolut.
Den sich da jemand ausgedacht hat und einfach, weil wir dann vielleicht an so Wälder denken oder auch an Saunaaufguss oder
ja,
so,
genau,
ist es assoziiert mit irgendwie positiven Sachen und der Herzschlag verlangsamt sich vielleicht dann wirklich. Könnte man ja mal
ja. Ich habe tatsächlich so eine Brotdose, also ich kriege natürlich ständig auch irgendwas geschenkt, was mit Zirbe zu tun hat. Das passiert häufig. Wir haben so eine Brotbox wo aus Zirbenholz und die funktioniert tatsächlich, wenn man da das Brot reinlegt, dann schimmelt es nicht, weil einfach durch diese ätherischen Öle, die da abgegeben werden, genau, es wird halt nur einfach hart. Also es hält sich ewig, aber es wird hart. Genau, also das funktioniert tatsächlich.
Wie viel Zeit deines Jahres verbringst du denn da in den Bergen und im Wald?
Ah, das klingt jetzt immer, wenn ich so viel erzähle, klingt das noch sehr, sehr viel Zeit. De facto ist es so, dass meine Doktoranden sehr viel Zeit dort verbringen und ich das mittlerweile aber eigentlich gar nicht mehr tue, sondern hauptsächlich die Anträge schreibe, mir genau überlege, was sind da jetzt die konkreten Forschungen, wo wollen wir weitermachen. Aber in den letzten Jahren bin ich meistens so 2 Wochen im August vor Ort. Zum einen, weil wir dort fangen, weil wir dort besendern. Das finde ich immer sehr, sehr faszinierend. Ich das auch oft mit dem Familienurlaub kombiniere. Also mein Mann ist auch Biologe, ist auch hier am Senckenberg. Die Kinder müssen mit, die machen dann ihren Sommerurlaub bei den Tannenherren. Aber es ist auch echt, es ist schon auch einfach eine tolle Sache. Die helfen dann mit bei der Besenderung und beim Fangen und dürfen die dann freilassen und so. Das heißt, genau, ich versuche es einzurechnen, dass ich mindestens einmal im Jahr, so 2 Wochen ungefähr, dann auch in Davos bin.
Bist du anderweitig in der Welt viel unterwegs? Ich habe so ein paar Publikationen gelesen, wo es auch um Ecuador geht und so. Fährst du da auch selbst hin?
Ja, tatsächlich. In den letzten Jahren bin ich auch immer wieder in Ecuador gewesen. Es ist nicht so, dass ich da jetzt 3 Monate Feldarbeit mache, aber dass ich nach Ecuador fahre, weil wir 2 Forschungsprojekte in Ecuador haben. Das sind deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierte Forschungsgruppen, einmal im Norden in Ecuador und im Süden.
Und geht es da um genau auch solche Interaktionsfragen? Jetzt reiche ich auch mal noch sehr spät im Podcast, aber trotzdem deinen genauen Funktionstitel nach. Du bist Seniorwissenschaftlerin im Team Funktionelle Ökologie und globaler Wandel im Senckenberg Big F, also beim Biodiversität- und Klimaforschungszentrum von Senckenberg. Das heißt, es geht ja schon immer um, ne, so Zusammenhänge, also diese Systeme, wo du gerade sagtest, der Tannenheer und die Zirbe sind so ein Modellsystem. Worum geht es in Ecuador?
In Ecuador geht es auch um Interaktion. Also das ist quasi das Spezialgebiet, auf dem wir uns da bewegen. In Ecuador Süd, also in der Nähe von Loja, haben wir eine Forschungsgruppe schon seit vielen Jahren, da sind wir auch schon seit vielen Jahren aktiv, wo wir uns Netzwerke angeschaut haben. Da sind die Systeme ein bisschen diverser. Das heißt, wir haben dort ungefähr 250 Vogelarten, die an 300 Pflanzenarten mit fleischigen Früchten fressen. Über einen Höhengradienten von 1000 Meter bis 3000 Meter ungefähr, also im tropischen Regenwald, im Bergregenwald. Dort schauen wir uns an, wie diese Gefüge funktionieren, vor allen Dingen auch, wenn wir den Wald stören. Also wenn wir in Waldinseln gehen, die von Weiden umgeben sind, sind die Netzwerke dort noch genauso divers. Wir arbeiten viel mit Samenregen, das heißt, wir stellen so Samenfallen auf. Das sind eigentlich so mehr so ja, Quadrate, die man mit so einem Netz in die Landschaft stellt und guckt, wie viel fällt denn da von oben eigentlich rein durch die Vögel. Die Vögel, klar, fressen Früchte, fliegen und breiten die Samen aus und wir fangen die dann auf und schauen, wie viel landet denn da eigentlich. Das machen wir im Bergregenwald, im natürlichen Wald, im gestörten Wald und mittlerweile auch im ecuadorianischen Trockenwald.
Das heißt, da geht es am Ende aber sehr viel komplexer, also nicht nur ein Baum, ein Vogel, sondern 300 Pflanzen, 250 genau. Tierarten, nicht nur Vogelarten.
Vogelarten. Ja, hauptsächlich Vogelarten. In Nordecuador schauen wir auch so ein bisschen, was passiert auf dem Waldboden. Mit Kamerafallen, dort legen wir Früchte aus und gucken, wie viele Nagetiere kommen denn da und fressen. Also Agoutis und so spielen da eine Rolle. Oder auch ja, Vögel, die auf dem Boden eher unterwegs sind, die Samen ausbreiten.
Jetzt publiziert ihr da ja immer dann kleinteilige Studien und irgendwann setzt sich so ein Bild zusammen. Kann man schon unterm Strich irgendwas sagen? Also außer wahrscheinlich, wenn der Regenwald gestört ist, dann ist auch die Ausbreitung bestimmter Pflanzen und die Interaktion mit den entsprechenden Vogelarten gestört? Oder ist es so einfach nicht?
Naja, ganz so einfach ist es nicht. In Nordecuador zum Beispiel schauen wir uns gerade so ein bisschen an, wie die Zeitlinien dort sind. Dort arbeiten wir an Wäldern, die irgendwann aus der Nutzung genommen worden sind. Also man hat den Primärwald gestört, abgeholzt. Und dann gibt es dort eine NGO, Jocotoco heißt die hat Flächen aufgekauft, vor 40 Jahren bereits, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren und so weiter, immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und dort haben wir ein System, wo wir ganz, ganz viele Flächen haben, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder bewaldet werden konnten. Und zwar auf natürliche Weise. Dort hat man die Flächen gekauft und hat es im Prinzip so gelassen. Also nicht gepflanzt aktiv, sondern einfach gewartet. Und an vielen Stellen, wenn man dort in den Wald geht, denkt man, oh, hier ist ja ein riesiger Wald, aber ist der eigentlich erst 40 Jahre alt? Und da schauen wir uns diese Chronosequenz an.
Was ist das?
Also quasi diese Sequenz, der Wiederbewaldung im Prinzip.
Also wann kommt was wieder?
Wann kommt was wieder? Wie lange dauert es? Und wir untersuchen dort solche Netzwerke, Samenausbreiternetzwerke durch Beobachtung. Wir schauen, welche Vögel sind in welchen Wäldern wieder da und sehen, dass es relativ schnell geht, so einen Merkmalsraum von Pflanzen wieder zu haben. Also natürlich haben wir vielleicht bestimmte Arten nicht mehr, aber es sind Arten mit großen Früchten vertreten. Also wir arbeiten sehr, sehr viel mit Merkmalen dort. Also wir vermessen die Früchte. Wir schauen, welche Baumart das ist natürlich, aber wir schauen auch, wie viele großfrüchtige Pflanzen gibt es, wie viele kleinfrüchtige Pflanzen gibt es. Und wir schauen dann, wie lange dauert das denn, bis die Vögel wiederkommen oder bis die Vögel da sind. Und da sehen wir, dass es bei Interaktionen und auch bei Vogeldiversität natürlich viel, viel länger dauert als bei den Pflanzen, die zuerst da sind und dann locken sie die Vögel an. Und das sind so Trends, die wir quasi im Großen und Ganzen ableiten können. Also dass es auch sehr stark darauf ankommt, dass wir solche Merkmale von Pflanzenarten uns anschauen, damit wir wissen, es ist egal, ob es jetzt die Baumart ist oder die Baumart ist, aber sind denn tendenziell große Bäume da mit großen Samen, mit großen Früchten, die dann eben die Arten anlocken, die spezifisch auf solche großen Früchte angewiesen sind.
Und geht es darum, im Grunde erstmal zu gucken, wie passiert das alles, was sind die Mechanismen dahinter, welche verstehen wir, welche vielleicht auch nicht? Oder geht es auch schon um im Grunde wie Anwendungsforschung, ne? Soll man probieren, an irgendeiner Stelle da irgendwie zu intervenieren? Also künstlich jetzt doch reinzugehen und nicht nur das Stück liegen zu lassen, sondern bestimmte Pflanzen dahin zu pflanzen
genau.
Oder so?
Ja. Geht's darum? Genau, im Prinzip machen wir hauptsächlich Grundlagenforschung. Also es geht bei uns eigentlich primär immer um die Mechanismen, um das Verständnis der Mechanismen, welche Arten brauchen wir. Aber es geht schon so ein bisschen in Richtung Anwendung, weil wir natürlich sehen können, wenn ihr die und die Arten mit den und den Merkmalen pflanzt, zum Beispiel großsamige, dann können die super gut anwachsen, dann haben die eine viel größere Wahrscheinlichkeit anzuwachsen, weil die sich gut etablieren können, weil die Energiereserven mitbringen. Aber irgendwann kippt das und dann sind dann die kleinen, schnellwüchsigen Pflanzenarten vielleicht doch viel besser. Ja, also wir können da solche Aussagen machen, das tun wir auch. Aber es geht dann meistens nicht über eine Publikation drüber hinaus, wo man dann das interpretiert und sagt, wir wir ziehen daraus die und die Schlüsse, aber es geht dann, wir gehen dann eher selten an NGOs und sagen, hier, pflanzt bitte die und die und in dem und dem Setting und mit dem und dem Kontext.
Aber über einen Datenaustausch und Open Access
Klar,
Publikationen
natürlich.
Und so könnten
Auf alle
die sich
Fälle. Genau.
Ja, eure Sachen ja besorgen, beziehungsweise seid ihr ja nicht die genau. Einzigen, die da forscht und wahrscheinlich sind das sowieso internationale Teams.
Genau, das sowieso und wir haben die UN Decade of Ecosystem Restoration momentan und da geht es genau darum, dass die Wissenschaft einfach ihre Daten auch teilt und öffentlich macht. Klar, wir publizieren Open Access, wir speisen das auch in Datenbanken ein. Es gibt solche Datenbanken, wo man dann sagen kann, ja, was sollte gepflanzt werden? Ja? Welche Eigenschaften sollten Pflanzen haben, die gepflanzt werden? Das teilen wir natürlich. Mhm. Aber selbst mit der Grundlagenforschung, dem Verständnis dieser ganzen Prozesse, die da ablaufen, ist man so beschäftigt, dass man meistens die Brücke dann zu der absoluten Anwendung nicht so einfach schlagen kann.
Jetzt habe ich ja am Anfang diese Entweder-Oder-Fragen gestellt und auch gesagt, Botanik oder Vogelkunde. Und du hast schon gesagt, ich bin eine Botanikerin, aber die Vögel liegen mir so am Herzen und so. Wenn ich jetzt gegen Ende nochmal fragen würde, von welcher Seite aus guckst du lieber, kann man die überhaupt noch aufdröseln oder ist es inzwischen so, dass sowohl in deiner Arbeit als auch in deinem Herzen beides total zusammenhängt und das eine ohne das andere nicht mehr zu denken ist? So ein Vogel, der keinen Baum verbreitet oder so, ist interessiert dich einfach.
Ja, nee, also ich fange tatsächlich eher von den Pflanzen an, weil die sind nicht mobil, ja, die stehen da und da ist es extrem wichtig zu verstehen, wie kommen die Pflanzen irgendwo hin, wie werden sie ausgebreitet und dann schaue ich, wer spielt da eine Rolle und welche Ausbreiter sind da. Also ich würde schon eher sagen, dass meine Perspektive auf die Dinge eher von der botanischen Seite sind und mein Herz schlägt für die Ornithologie, deshalb bin ich froh, dass es da oft Vögel als Interaktionspartner geht, aber ich beschäftige mich auch mit Vögeln, die keine Samen ausbreiten, also zum Beispiel mit Steinkreuzen hier rund um Frankfurt.
Und wie geht's denn weiter? Oder gibt es eine Forschungsfrage, die dir im Grunde auf den Nägeln brennt und du total gerne, nur noch nicht weißt, wo die Anträge zu stellen werden oder so, untersuchen würdest, weil du sagst, das ist eigentlich das, was es jetzt braucht, was echt wichtig wäre?
Genau, wo ich gerade so ein bisschen dran bin, auch an neue Anträge denke, in welche Richtung es geht, ist die Frage, inwiefern individuelles Verhalten von Vögeln, von Samenausbreitern wichtig ist für eine Anpassungsfähigkeit von Pflanzen. Ich habe vorhin ganz kurz erwähnt, dass der Valentin, mein Doktorand, gefunden hat, dass einige Vögel irgendwie 8 Kilometer fliegen und die anderen fliegen überhaupt nicht und breiten die Samen an Ort und Stelle aus. Das macht einen riesigen Unterschied für die Pflanze, ob ich jetzt 8 Kilometer weit komme oder im Prinzip 0. Und das ist ein Feld, also Samenausbreitung ist seit Jahren eigentlich gut erforscht und da gibt es viele Leute, die daran arbeiten. Aber das ist so ein Feld, wo es sehr, sehr wenig gibt. Inwiefern ist individuelles Verhalten wichtig für eine Ökosystemfunktion? Ja, Samenausbreitung ist eine wesentliche Ökosystemfunktion. Bestäubung genauso, ob die Biene jetzt so weit fliegt oder ob sie nur ganz kurz fliegt, macht einen enormen Unterschied. Und das können wir ganz oft einfach schlichtweg nicht messen. So eine Hummel können wir nicht besendern, da wissen wir nicht, wie weit kommt die. Und mit diesen Sendern, den Vögeln, da kriegen wir da jetzt eine Idee. Da eröffnet uns die Möglichkeit, sowas zu quantifizieren. Und das ist ein Feld, wo ich denke, ah ja, da würde ich gerne in Zukunft weitergehen und das weiter aufdröseln. Weil genau diese seltenen Events sind es oft, die eine Anpassungsfähigkeit ausmachen. Also ob die Baumart da jetzt den Berg raufkommt, da brauchst du ja wirklich nur diesen einen Vogel oder der Jungvogel, der so schüsselig ist, der noch nicht genau weiß, wie man das normalerweise macht, der fliegt dann einfach mal woanders hin und der pflanzt dort den Baum. Und das ist so ein Thema, wo ich denke, das finde ich super spannend und das ist was man in der Zukunft ausbauen kann.
Das ist ja eigentlich auch ein Evolutionsprozess, den ihr dazu guckt, ne? Also dass zufällig vielleicht ein Jungvogel mal irgendwas ganz anders macht. Mhm. Und dann hängt natürlich damit auch zusammen, gibt er das dann seinen Nachkommen wieder weiter oder nicht? Oder nur in Teilen? Also es ist ja auch echt komplex, was du dir dann da vorgenommen hast.
Ja, also Evolution ist echt schwierig, in so einem ökologischen Kontext sich anzuschauen. Normalerweise, wenn es mal heißt, auch gerade hier Vogel und Baum, die sind so eng zusammen, sich da evolutiv sich damit zu beschäftigen, ist extrem schwierig und extrem komplex. Das versuche ich immer so ein bisschen außen vor zu halten, weil das ganz andere Zeitskalen und ganz andere Prozesse sind. Bei mir geht es primär eigentlich darum zu schauen, diese Ökosystemfunktion, die ist da und inwiefern sind seltene Events wichtig, sowas zum Funktionieren oder zum Leben zu bringen im Prinzip.
Genau. Aber im Grunde musst du ja runtergehen auf die individuelle Ebene, ne?
Genau.
Also dieser eine Vogel,
genau. Wir
oder
müssen
diese
uns
drei
Individuen so anschauen. Normalerweise versucht man das immer zu vermeiden. Wir fangen 100 Vögel, damit wir nicht nur die Eigenarten dieses einen Individuums quasi messen, ja. Normalerweise versucht man das eher zu gruppieren und wir haben viele Studien, wo wir irgendwelche Artmittel nehmen. Wie weit kann ein Vogel fliegen? Das können wir gut an der Flügellänge zum Beispiel abmessen. Je länger und schmaler die Flügel sind, desto weiter fliegen die, wenn man so einen Mauersegler vergleicht mit einem Zaunkönig, der so ganz runde Flügel hat, dann sieht man schon, dass die sich ganz anders verhalten. Aber normalerweise geht man dann einfach von einem Artmittel aus und sagt, ja, der Tannenherr fliegt so und so weit. Ja, der hat so eine Flügelform oder so eine Flügellänge. Aber es gibt welche, die fliegen so weit und es gibt welche, die fliegen wirklich fast kaum. Und das ist etwas, wo ich denke, da können wir noch dran forschen. Mhm. Und das ist wichtig fürs Ökosystem, weil es einfach einen enormen Unterschied macht.
Jetzt mal im Blick auf die Zukunft. Also du hast vorhin erzählt, bei dir stand der Tannenherr von Vater an in der Vitrine in der Küche, als du groß geworden bist. Und dann hast du erzählt, deine eigenen Kinder kommen jetzt mit auf den Berg und besendern die Vögel. Also jetzt kann man natürlich irgendwie nicht sagen, was wird aus den eigenen Kindern mal oder so, aber man hat da manchmal so Vorstellungen oder Wünsche oder eben gerade nicht. In Bezug auf sowas wie den Klimawandel, wie ist denn deine persönliche Sicht auf deine Arbeit? Also ist es auch frustrierend, wenn man im Grunde dabei zuguckt und sieht, wie langsam verstehen wir bestimmte Prozesse erst und gleichzeitig, wie schnell schreitet es voran und was passiert politisch oder politisch eben auch nicht? Und was würdest du dir im Grunde für deine Kinder in dieser Hinsicht wünschen? Vielleicht auch, ob die in so einem Bereich arbeiten, würdest du es noch empfehlen oder ist es zu frustig?
Mhm. Ich bin tendenziell eher ein positiv denkender Mensch, muss man sagen. Ich bin nicht jemand, der den Teufel mal sofort an die Wand malt. Und ich sehe aus meinem System eher, dass sie doch eigentlich ganz schön flexibel reagieren. Obwohl das so ein eingespieltes Ding ist, obwohl wir da den Regenwald zerstören wie nichts und wirklich, wenn man einmal nach Ecuador fährt und dann fährt man ein bisschen später, merkt man, ach Mensch, die Fläche ist jetzt auch entwaldet. Also das geht extrem schnell und das ist natürlich frustrierend zu sehen. Auf der anderen Seite sehen wir, wie schnell sich solche Systeme auch regenerieren können und wie flexibel solche Systeme sind. Also ich mache mir persönlich keine großen Sorgen um die Zirbelkiefer und auch nicht um den Tannenherr. Das heißt, ja, ich sehe dem Ganzen eigentlich eher optimistisch entgegen, aber es ist wichtig, dass wir die Prozesse verstehen, dass wir Arten erstmal erkennen, dass wir auch alle Arten beschrieben haben, um zu sehen, was könnten wir denn da verlieren. Ja, das ist extrem wichtig und das ist das, was ich an meine Kinder gerne weitergebe, dass sie einfach rausgehen und wissen, was sie dort sehen, dass sie das wertschätzen können. Ich habe natürlich keine Aktien drin, wie das später dann irgendwann wird. Bei mir hat das total funktioniert. Ich wusste schon immer, dass ich Biologe werde, auch in der Grundschule. Es war völlig klar. Ich finde es faszinierend, wie Leute extrem gute Biologen und gute Wissenschaftler sind, die früher nie sowas gemacht haben zu Hause, weil ich hatte da immer einen Vorteil, aber so lebe ich das jetzt zu Hause auch. Meine Tochter ist mittlerweile so, dass sie den Kindergärtnern und den Erziehern sehr gut erzählen kann, welche Pflanzen sie denn da vor sich haben. Also die Große kann das schon sehr, sehr gut. Macht das auch mit Freude, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, okay, du musst jetzt unbedingt Biologe werden und das rate ich dir und nichts anderes. Ich bin dann eher so, dass man doch einfach schauen soll, was einem liegt. Aber natürlich teile ich meine Begeisterung, meinen Enthusiasmus gerne und vor allen Dingen denke ich, dass Artenkenntnis einfach wichtig ist, dass man versteht, was man dort schützen kann, was man schützen sollte und dass man das wertschätzt.
Das ist doch ein wunderbares Schlussplädoyer, vielleicht auch nicht nur im Hinblick auf die eigenen Kinder, sondern alle jetzt Zuhörenden. Ganz vielen Dank, dass du da warst, Eike-Lena Neuschulz.
Danke.
Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. In den Infos zu dieser Folge verlinken wir wie immer interessante Seiten zum Weiterlesen und natürlich auch die Folge vom KiKa mit Eike-Lena Neuschulz, in der Sie den Tannenherr und Eikes Arbeit in Aktion anschauen können. Für jetzt verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Susanne Schädlich. Bis zum nächsten Mal bei Erdfrequenz. Tschüss und machen Sie es gut.